ein Vikar und ein Pfarrer und die gingen, waren auf eine Hochzeitsfeier eingeladen und es wurde sehr spät und dann waren sie, sie haben wirklich ordentlich mitgefeiert und waren jetzt auf dem Weg nach Hause, aber waren nicht sonderlich sicher auf den Füßen. Schließlich landen sie in einem Straßengraben und sie blieben beide liegen. Und in diesem Moment nutzt dieser Vikar die Gelegenheit, um eine theologische Frage zu äußern. Und er fragt, Herr Pfarrer, glauben Sie an die Auferstehung? Worauf der Pfarrer nur lallend antworten kann, in den nächsten 3 Stunden sicherlich nicht. Wenn wir schauen, wir feiern heute einen Feiertag Ostern in Deutschland, und es ist angelehnt an dem Passafest, was im Judentum gefeiert wird. Und wenn wir schauen, wie sehr Leute noch wissen, worum es eigentlich geht, dann sehen wir, dass wir in Deutschland sehr weit von der ursprünglichen Bedeutung gekommen sind. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage kennt etwa nur die Hälfte der Deutschen die Bedeutung des Osterfestes. Nur die Hälfte. Rund 54% wissen, dass Jesus nach christlicher Überlieferung von den Toten auferstanden ist. 13% glauben, die richtige Antwort zu kennen, aber sie lagen daneben. 24% konnte mit Ostern gar nichts anfangen. Das können wir fast nicht mehr vorstellen. In einer Zeit, wo eigentlich jeder denkt, dass dieses Fest eigentlich doch bekannt sein soll. Es gab eine Umfrage auf einer deutschen Jugendseite, warum feiern wir Ostern? Und da gab diese Seite 4 Antworten als Möglichkeiten. Und die waren, da wurde der Osterhase geboren, weil wir sonst 2-mal Weihnachten feiern müssten, damit die globale Erderwärmung abnimmt und weil Ostern dieses Jahr zufällig auf den Ostersonntag fällt. Und es ist interessant, um zu sehen, dass keine von diesen 4 Antworten irgendwie richtig ist. Da würde überhaupt nicht eingegangen auf die jüdisch-christlichen Wurzeln des Osterfestes. Wir haben in unserer Gemeinde, und das schließen wir heute ab, haben wir eine Predigtreihe gehabt, wo wir verschiedene Weltreligionen und populäre Weltanschauungen angeschaut haben. Und wir haben gesprochen über Judentum, wir haben gesprochen über Islam, wir haben gesprochen über Hinduismus, über Buddhismus. Und dann haben wir 2 Weltanschauungen, Esoterik und neuen Atheismus, haben wir uns angeschaut. Falls ihr Interesse habt, mehr darüber zu wissen, auf unserer Homepage stehen diese Vorträge. Könnt ihr, wenn ihr da Interesse habt, zu wissen, was sie da glauben, was die Unterschiede sind zwischen dem Christentum und diesen Religionen, könnt ihr die dann anhören. Heute wollen wir sprechen, ich denke passend zu Ostern, über Christentum. Und ich fange mit einigen Fakten an und dann möchte ich so einen Durchlauf machen durch die Bibel. So sicherlich um 4, wenn wir zu Vasili gehen, sind wir fertig. Nein, das wird ein bisschen kurzer sein. Nur ein bisschen. Fakten. Das Christentum ist eine Weltreligion und das ist aus dem Judentum hervorgekommen mit rund 2,26 Milliarden Anhängern ist das Christentum vor der Islam. Der Islam hat um die 1,6 Milliarden Anhänger und den Hinduismus rund 900 Millionen. Ist diese Religion sozusagen die weltweit am meisten oder am weitesten verbreitete Religion? Die Anhänger dieser Religion nennen sich Christen. Die Gesamtheit der Christen wird auch als die Christenheit bezeichnet. Und von zentraler Bedeutung dieser Religion ist natürlich Jesus Christus von Nazareth. Er war ein jüdischer Wanderprediger, der etwa in den Jahren 28, 30 unsere Zeitrechnung auftrat und in Jerusalem hingerichtet wurde. Seine Jünger erkannten ihn nach seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung als den Sohn Gottes an und dem von Judentum erwarteten Messias oder Messias. In ihren Bekenntnissen nennen sie ihn Jesus Christus. Der Glaube an ihn ist in den Schriften des Neuen Testamentes grundgelegt. Das ist ein Zitat aus Wikipedia, was das Christentum bedeutet. Ich möchte jetzt 6 Punkte anschauen, um so ein bisschen durch die Bibel zu schauen, was das Christentum beinhaltet. Und wir schauen uns folgende Punkte an. Wir schauen uns die Schöpfung an, wir schauen uns den Fluch an, wir schauen uns der Bund an und dann schauen wir uns Christus an und dann die Kirche und Vollendung. So 6 Punkte, wobei ich einige Punkte sehr schnell durchgehen werde und andere ein bisschen länger stehen bleiben möchte. Okay, Schöpfung. Schöpfung, 1. Mose 1 und 2. Da lesen wir eigentlich schon im ersten Kapitel, lesen wir, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott, er ist Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist eine Sache, das im Christentum wichtig ist. Wir haben einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist Schöpfer. Und wir als Menschen sind auch geschaffen worden nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild. In Nehemia 9, Vers 6, da steht, du Herr bist es, du allein, du hast die Himmel und du hast die Himmel gemacht, der Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meer und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer der Himmels wirft sich vor dir nieder. Der Gott, der in die ersten Bücher vom Alten Testament gesehen wird als der Schöpfer. Und dann geht es sehr schnell, nachdem der Mensch geschaffen worden ist, geht es zum zweiten Punkt und das ist der Fluch. Denn Adam und Eva, die waren die ersten Menschen und es gab ein allgemeines Gebot und das war, sie sollen von allen Früchte dieser Garten, der Garten Eden, dürfen die essen. Es war sicherlich die Gedanke, dass sie sicherlich von diesem Baum des Lebens, die auch im Garten stand, essen sollten. Aber es gab einen Baum, wovon sie nicht essen sollten. Und das war dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ihr kennt die Geschichte, dass genau das getan wird. Der Schlange verführt die ersten Menschen und sie essen von dieser Frucht, von dem Baum der Erkenntnis von Gutem und Bösen. Und damit fällt der Menschheit in Sünde. Damit kommt Sünde in die Welt. Und in Römer 3, Vers 23, da steht, denn alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. So, die Bibel geht davon aus, dass jeder Mensch quasi die Herrlichkeit Gottes hatte in sich oder umgeben war von dieser Herrlichkeit Gottes. Es ist schwer genau zu wissen, wie das ausgesehen hat. Aber wir sehen, der Mensch war früher nackt. Man brauchte irgendwie keine Kleider. Da war eine Naivität, aber auch eine Herrlichkeit, die der Mensch umhüllte, wodurch der Mensch eigentlich keine Kleider brauchte. Aber nachdem der Mensch gesündigt hat, verändert das Ganze. Und wir sehen, dass der Mensch Scham empfindet, Schuld empfindet und merkt, dass die Beziehung zu Gott und Menschen kaputt ist. Und das Erste, was wir da sehen, ist, dass der Mensch sich versucht zu bedecken, zu umhüllen. Man nimmt Blätter und versucht, ihre Schande oder ihre Scham zu bedecken. Sünde hat schwerwiegende Folgen. Denn das Erste, was Sünde tut, wenn wir sündigen, ist, wir werden verunreinigt. In Markus 7, Vers 20 bis 23, da steht, und er sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und eigentlich konnte der Schreiber noch einige Stunde weitergehen, um alle Sachen aufzunennen, was alles für Böses aus dem Inneren des Menschen kommt. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Sünde hat so einen Effekt auf Menschen. Manche versuchen das zu verneinen, andere versuchen die Schuld auf andere zu schieben, so wie Adam das machte. Es ist die Frau, die du mir gegeben hast. So eigentlich war an dieser ganzen Sündefall war die Frau schuld und auch Gott, weil die Frau, die du mir gegeben hast. Und das ist sehr einfach, um so den Schuld abzuschieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke noch immer, dass wenn ich konfrontiert werde mit meiner Sünde, dass ich schlucken muss, um sie zu bekennen. Um ehrlich zu sein und zu sagen, nicht um versuchen, den Schuld irgendwie abzuschieben auf den anderen. Ja, es ist die Umwelt, es sind die Umstände, es ist warum, es ist meine Erziehung, es ist meine dies und jenes. Und wir können so viele Entschuldigungen finden und so viele Entschuldigungen hervorheben, aber das machen die Taten, die wir tun, nicht ungültig. Es verunreinigt uns. Das Zweite, was Sünde auf uns hat, ist, es übt Macht über uns aus. Es nimmt uns ein. In Johannes 8, Vers 34 steht, wer der Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Und jeder wird merken, was für Einfluss Sünde auf einem hat. Es fängt mit einer Lüge an, und das erste Mal, dann zittert man und dann, oh nein, und dann macht man's. Aber dann kommt durch die Umstände, dann muss man noch eine Lüge erfinden, um die erste Lüge abzudecken. Und dann kommt noch eine Lüge, die man dann, und am Anfang war es vielleicht eine Lüge um, wie sagt man das? Eine Notlüge. Und irgendwann merkt man, dass man verstrickt ist in ein Netz von Lügen. Und man kommt irgendwie nicht mehr raus. Und man gewöhnt sich dran und irgendwann hat man überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn man lügt. Der Sünde hat Macht über uns. Und das Dritte, was wir sehen, ist, es gibt eine Konsequenz, wenn wir sündigen. Das sehen wir im Garten Eden, dass das genau passiert, dass Adam und Eva eine Strafe kommt oder eine Konsequenz auf das, was sie getan haben. Römer 6, Vers 23 sagt, Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist die letztendliche Konsequenz, eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Ich habe am Anfang früher gedacht, ja, Gott hat gesagt, ihr werdet sicherlich sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst, wenn ihr sündigt. Und dann haben sie davon gegessen und sie sind nicht gestorben. Aber was passierte ist, in dem Moment, als sie von der Frucht essen, passierten zwei Sachen. Eine Seite, so geistlich fand eine Trennung statt. Diese Gemeinschaft, die sie mit Gott hatten, war weg. Das ist die erste Sache. Und das zweite ist, ihr Körper fing an zu sterben. So auch körperlich. Früher, unser Körper ist eigentlich gemacht worden, um ewig zu leben. Es gibt sogar Wissenschaftler, die schauen und sagen, eigentlich so wie unser Körper sich regeneriert, sollte das eigentlich bis in alle Ewigkeit weitergehen können. Aber es geht nicht in alle Ewigkeit weiter. Irgendwann hört es auf und dann fängt es an zu sterben. Und es wird immer weniger, bis unser Körper stirbt. Fluch ist das Problem, warum es Ostern geben musste und warum es Karfreitag geben musste und warum Jesus Christus überhaupt auf Erde kommen musste. Und dann sehen wir, dass Gottes Plan weitergeht. Und der dritte Punkt, den wir hier haben, ist der Bund. Und das ist dieser Bereich zwischen 1. Mose 12 bis ganz zu Maleachi, so fast das ganze Alte Testament, geht über Bund. Denn Gott verheißt einen Retter. Und in 1. Mose 3, Vers 15 sehen wir die erste Verheißung. Da steht, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die erste Verheißung, die erste Prophetie, dass eine Erretter kommen wird. Dass eine kommen wird, der das Ganze enden wird. Es ist interessant, dass Gott, nachdem der Mensch fällt und sich schämt und sich versucht zu decken, was tut Gott? Wir lesen in der Bibel in 1. Mose 3, Vers 21, eigentlich fast direkt nach dieser Weissagung, und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Und er hat diese Fellen hat er bei Aldi gekauft, im Angebot. Nein. Er hatte, um die Fellen zu bekommen, oft machen wir uns keine Gedanken darüber, aber um die Fellen zu bekommen, musste ein Tier sterben. Da musste ein Tier sterben. Und wir sehen, dass diese Linie von Anfang an der Bibel bis zum Ende durchgeführt wird. Da musste ein Tier geopfert werden, um die Menschen ihre Schande wieder zu bedecken. Und damit wird das erste Opferlamm geschlachtet. Und in der Bund sehen wir drei bzw. vier Bündnisse, die Gott eigentlich schließt in dieser Zeit. Der erste Bund ist der Bund mit Abraham, der abrahamische Bund. Und da sehen wir, dass Gott einen Mensch auserwählt und ihm verheißt, ein Volk aus diesem Person zu machen. Und aus diesem Volk wird diese Same des Fraus, worüber in 1. Mose 3, Vers 15 steht, der Erretter wird aus diesem Volk hervorkommen. Und ein Sohn wird verheißen und dieser Sohn ist Isaac. Und dann will ich ein bisschen weitergehen. Da wird nach vielen Jahren wird der Isaac geboren. Und wenn der Isaac um die 12 Jahre alt ist, wird er mitgenommen von seinem Vater. Denn Gott sagt, der Sohn soll geopfert werden. Und das ist wirklich ganz schlimm, wenn wir verstehen, dass in dieser Zeit Abraham kommt aus ein heidnisches Volk. Und das war gang und gäbe, dass Kinder geopfert wurden. Jetzt kommt der allmächtige Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, offenbart sich diesen Abraham. Und dann sieht es so aus, als ob dieser Gott genauso grauenhaft und genauso ist wie alle anderen Götter. Denn er fragt auch ein Menschenopfer. Er will auch, dass seine Zorn besänftigt wird und dass ein Opfer gegeben wird. Aber wir wissen, dass das nicht wirklich der Fall ist. Denn wie geht die Geschichte aus? Als der Mensch geopfert werden soll, tut Gott etwas. Und da wird ein stellvertretendes Opfer wird gebracht. Der Isaac braucht nicht zu sterben, sondern Gott nimmt wieder ein Tier und lässt ihm sterben anstatt Isaaks. Das Ganze hier ist ein ganz klares Bild auf Christus, der später kommen wird. Denn in der Bibel im Neuen Testament sehen wir diese Symbolik oder im Alten Testament sehen wir die Symbolik von das, was im Neuen Testament eigentlich klar dargestellt wird, dass Jesus Christus, der Erlöser, kommt und an unsere Stadt für unsere Schuld stirbt. Das Opferlamm, worin Gott versorgt hat. Der zweite Bund, den wir sehen, ist der mosaische Bund oder der Bund mit Mose. Mose war ein Kind aus dem Wasser gerettet und später wird dieses Kind, das aus dem Wasser gerettet wird, wird das ganze Volk Israel befreien aus der Sklaverei und aus Ägypten. Und dann kommt diese Zeit, dass der Mose hingeht und zum Pharao sagt, lasst mein Volk gehen. Der Pharao will es nicht, dann kommen 10 Plagen. Und die letzte Plage war diese entscheidende Plage, was gemacht hat, dass das Volk jetzt befreit wird. Und dann kommt Folgendes. Wir sehen, dass hier Gott etwas, ein Bund einrichtet. Er sagt, ab jetzt sollt ihr Pascha feiern. Ihr sollt ein Lamm nehmen und dieses Lamm soll geschlachtet werden. Kommt das irgendwie bekannt vor? Und das Lamm des Blutes, das Blut des Lammes, Entschuldigung, soll genommen werden und man soll das Blut an die Türpfosten streichen. Vertikal und horizontal. So, diese beide Seiten und oben. Vertikal und horizontal soll das Blut gestrichen werden oder geschmiert werden auf diese Türpfosten. Und dann, wenn der Verderber oder der Engel des Todes kommt, wird er jedes erstgeborene Kind wird getötet werden. Aber wenn das Blut auf der Tür ist, wird er vorübergehen. Auf Englisch sagt man pass over. So, er wird vorübergehen. Und so ist dieses Pascha-Fest eingestellt worden. Und genau das passiert. Die Juden, die essen die feiern dieses Fest, essen dieses Lammes und sie werden verschont. Errettung durch das Blut eines Lammes. Jesus am Kreuz, als Jesus seinen Dienst anfängt, dann sagt der Johannes der Täufer, sehe das Lamm Gottes, das die Sünde dieser Welt wegnimmt. Er macht eine direkte Verknüpfung mit dieses Pascha-Fest. Mit dieses Fest, wo ein Lamm geschlachtet wird oder dieses Versöhnungsfest, das einmal im Jahr stattfindet, wo ein Tier geschlachtet wird, um die Sünde der Menschheit zu bedecken. Und was hat Jesus eigentlich getan? Jesus war das Lamm Gottes. Er wurde geschlachtet am Golgotha und sein Blut ist geschmiert worden an das Holz vom Kreuz, horizontal und vertikal. Und jeder, der jetzt das Kreuz umarmt, jeder, der Jesus Christus jetzt aufnimmt, wird gerettet werden. Und dann gibt es noch einen dritten Bund, den wir im Alten Testament sehen. Und das ist der Davidische Bund, der Bund mit David geschlossen. Das Volk Israel besteht inzwischen aus 12 Stämmen. Und sie wird ein Königreich unter König Saul, der erste König. David ist der zweite König. Und dann passiert etwas Interessantes. Der Prophet Nathan weissagt über David. Und er sagt, dass David und sein Haus und sein Königreich wird für ewig herrschen. Seine Herrschaft wird nie aufhören. Sein Thron wird feststehen. Das können wir lesen in 2. Samuel 7, Vers 16. Aber dann passiert etwas ganz anderes. Wir sehen, dass nach schon 3 Generationen nach David seine Nachfolge auf dem Thron aufhört. Hat der Prophet sich verehrt? Wie sollen wir das verstehen? Und wir sehen, dass diese Weissagung eine tiefere Bedeutung hätte. Denn 300 Jahre später kommt Jesaja. Und er weissagt wieder über diese Herrschaft, die auf dem Thron Davids sitzen wird. Und das lesen wir in Jesaja 9. Und da sagt er, das Volk, das im Dunkeln lebt, jenseits des Jordans, und das ist in Galiläa, dieses Volk wird ein Licht sehen. Ein großes Licht wird gesehen werden in der Dunkelheit. Und dann steht einige Verse weiter, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter und man nennt ihn seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater oder Vater der Ewigkeit, Friedenfürst, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben oder die Herrschaft wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und dann kommt Jesus. Und es ist interessant, dass die Menschen, als Jesus hier auf Erde war, einer der Namen, die es ihm gegeben haben, waren Sohn Davids. Und sie wussten, dass es eine Verknüpfung hat zwischen diesem Bund, die Gott mit David geschlossen hat, und das, was kommt. Und dann gibt es noch einen Bund im Alten Testament, aber dieser Bund ist verschleiert. Und das ist der neue Bund. Da wird gesprochen in Ezekiel 36 und in Jeremia 31 wird gesprochen, dass Gott einen neuen Bund sein Volk geben wird. Ein Bund, das nicht auf Tafel mehr geschrieben wird, so wie der erste Bund, aber es wird ein Bund, das in unsere Herzen geschrieben wird. Es wird ein Bund sein, das unser steinernes Herz wieder zu Fleisch machen wird. Es wird ein Bund sein, wo er sein Geist nicht nur auf einige Leute ausgießen wird, aber auf alles Fleisch ausgießen wird. Es wird ganz anders sein wie der erste Bund. Und dann ist es 400 Jahre Funkstille. Da passiert wenig. Das ist die Zeit zwischen letztem Buch der Bibel und letztes Buch des Alten Testaments und erstes Buch des Neuen Testamentes. Entschuldigung. Denn dann kommt ein Prophet, Johannes. Und Johannes, er ist der Vorbereiter. Er wird Johannes der Täufer genannt. Er bereitet den Weg und er ist derjenige, der diese Worte äußert. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und das bringt uns zum vierten Punkt. Und das ist der Punkt Christus. Denn der Punkt Christus, das sind diese vier Evangelien, die wir in der Bibel sehen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und in diesem Buch sehen wir, oder wird ab den Anfang an, wird in diese Bücher wird mehr über den öffentlichen Dienst Jesu geschrieben. Wenn wir gucken, wie die Evangelien aufgebaut sind, dann sehen wir, dass da wird ein bisschen geschrieben über seine Geburt in einige, wird ein bisschen über seine Geburt geschrieben, in einige wird ein bisschen über, als er 12 Jahre alt war, geschrieben und alles andere fängt an, als Jesus ein erwachsener Mann ist und als er 30 Jahre alt ist und seinen öffentlichen Dienst anfängt. Und dann wird über diese Zeit, das ist 3,5 Jahre, wird geschrieben in diese Evangelien und dann kommt eigentlich die letzte Woche seines Lebens, und darüber wird man das vergleicht, viel mehr geschrieben. Und dann geht's noch weiter, in die letzte Stunde seines Lebens wird noch viel mehr geschrieben. Ein Drittel der Evangelien beschäftigt sich mit das Leiden und Sterben Christi, mit dieser letzte Woche und sogar die letzte Stunden Jesu. Das zeigt uns einfach die Wichtigkeit, was das Leiden und das Sterben Jesu hat. Und dann stirbt er am Karfreitag. Jesus ging für uns ans Kreuz. Du kannst die Bilder kurz spielen lassen. Das sind die Bilder aus der Passion Christi. Und das zeigt ein bisschen, wenn es zu eng ist, wie heißt das, könnt ihr wegschauen, aber es ist eine Zeit, es zeigt uns, dass Jesus Christus für uns stirbt. Und er geht einen grausamen Weg des Leidens. Und dieser Weg zeigt einfach, ist so grausam, weil es einfach uns zeigt, wie schlimm Sünde ist. Auch die Priester mussten in die Zeit, während dem Pascha-Fest oder während dem Versöhnungstag, mussten die Tausende, Hunderttausende von Lämmern schlachten. Und man sagt, es war manchmal so blutig, dass die Priester bis in die Hüfte, in ihre Hüfte in Blut standen, weil sie so viele Tiere töten mussten. Einfach die grauenvolle Realität der Trennung und der Sünde. Und Jesus stirbt. Es gibt diese Stunde, die er am Kreuz ist. Ich glaube, 6 Stunden sind es insgesamt gewesen. Und ab den 3. bis zum 9. Stunde wird es dunkel. Und das Pascha, das Lamm, das die Sünde der Welt nimmt, wird auf den Tag, dass die Juden überall das Pascha-Fest feiern, getötet. Und an dem Tag, als überall Blut fließt, um die Sünde zu bedecken, geht in Erfüllung, was Gott die ganze Zeit symbolisch dargestellt hat. Wir können befreit werden von unserer Schuld. Dazu ist Jesus gestorben. Dazu feiern wir Abendmahl. Das ist die Realität. Und dann sagte Jesus, seine letzten Worte waren: Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Und das zeigt, dass Jesus gesiegt hat über die Sünde und über den Tod. Und viele Menschen sagen, ja, so der Tod, das klingt so wie, ich sehe da keinen Sieg. Das ist eher diese Niederlage und später nach 3 Tagen siegt er. Nein, Jesus siegt über die Sünde am Kreuz, indem er für unsere Schuld stirbt. Und der Beweis, dass er gesiegt hat, sehen wir am Ostern. Sehen wir 3 Tage danach, dass er vom Toten aufersteht und Sünde und Tod besiegt hat, oder das Zeichen, dass er es besiegt hat. Jesus lebt. Jesus ist vom Toten auferstanden. Es ist so eine Realität. Und jeder, der Jesus Christus im Herzen aufgenommen hat, kann das bezeugen. Weil wir merken diese Auferstehungskraft in uns. Ich war 14 Jahre alt, als ich Jesus Christus meine Schuld bekannt habe. Als ich das Opfer, was er für mich am Kreuz getan hat, angenommen habe. Und mein Leben hat sich von Grund auf geändert. Und das Gleiche gilt für jeden, der heute das Opfer Christi aufnimmt. Weißt du, wir sagen sehr schnell, Jesus ist für alle Sünde gestorben. Und auf einer Seite stimmt's und auf die andere Seite stimmt's nicht. Warum stimmt's nicht? Es stimmt nicht, denn wenn du dieses Angebot nicht aufnimmst oder nicht annimmst, dann gilt's nicht für dich. Wenn ich heute sage, hier hast du einen Scheck über 2 Millionen Euro, es gehört dir. Und du sagst, das kann nicht wahr sein, ich weiß, dass du nicht so viel Geld hast und du kommst nicht hin und du nimmst diesen Scheck, gehört es dir nicht. Es gehört dir erst, wenn du aufstehst, es nimmst und gehst und es zum Bank bringst und das Geld holst. Genauso gilt es mit das Opfer Christi. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Aber er ist nicht für dich gestorben, wenn du es nicht annimmst. Und deswegen ist es heute wieder eine Gelegenheit, um das, was er für dich getan hat, anzunehmen. Zu sagen, Herr, ich nehme es auf. Vergib mir meine Schuld. Ich komme zu dir. ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dir gehören. Jesus, nach der Auferstehung ist Jesus noch 40 Tage hier auf Erden und wird dann in den Himmel aufgenommen. Und nach 10 Tagen wird der Heilige Geist am Pfingsttag ausgegossen in das Fest der Wochen. Und dann fängt die nächste Kapitel der Geschichte an. Und das ist der Punkt Kirche. Kirche sehen wir in der Bibel ab Apostelgeschichte bis die Briefe und bis zur Offenbarung 1 bis 3. Da sehen wir die Gemeinde. Es ist interessant. Gott hat entschieden, seinen Plan hier auf Erden weiterzuführen durch die Gemeinde. Und die Gemeinde ist kein Gebäude, die Gemeinde ist keine Institution. Die Kirche ist die echte Kirche Gottes. Sind Menschen. Sind wir. Sind Menschen. Sind Menschen, die gerettet sind, die das Angebot Christi aufgenommen haben und die verstehen, dass sie eine Mission haben, um diese Welt, die gute Botschaft Jesu Christus weiterzugeben, und die wissen, dass sie durch die Kraft des Heiligen Geistes das nur machen können. Es ist interessant, dass die erste Christen nicht Christ genannt werden. Sie werden Jünger Jesu oder die Menschen, die Jesus nachfolgen, genannt. Und ich denke, dass es in unserer Zeit ein klarer Unterschied gibt, weil wenn wir heute sprechen von Christen, dann meinen wir nicht das Gleiche. Ich weiß, im Islam, wenn du sagst, möchtest du Christ werden, dann sagen die, vielen Dank, aber nein, danke. Aber nicht, weil sie Jesus Christus so schlimm finden, aber weil sie das Bild, was sie von Christen haben, dann schauen sie zum Westen und dann sehen sie freie Sex, dann sehen sie ein zügelloses Leben und die nennen sich Christen. Und so, wenn du mich fragst, willst du Christ werden, dann fragst du sie, willst du das werden, was sie da im Westen sind? Und dann sagen sie, nein, danke schön. Denn wie viele Menschen nennen sich Christ, aber haben keine Beziehung zu Jesus Christus? Wie viele Menschen nennen sich Christ und leben überhaupt nicht wie der Christus? Der Grund, warum die Christen Christen genannt wurden, waren, weil sie so ähnlich waren als Jesus. Das waren kleine Christusse. Deswegen hat man gesagt, das sind doch die Christen, das sind doch die Leute, die Jesus nachfolgen. Letzter Punkt, und da kann ich eigentlich nicht viel über sagen heute, ist, der letzte Punkt ist Vollendung. Und das sehen wir in Offenbarung, teilweise auch in Daniel sieht man auch einen Teil, aber so in Offenbarung, da wird gesprochen über diese letzte Sachen, die passieren werden. Jesus Christus kommt wieder. Jesus Christus hat gesagt, so wie ich gegangen bin, werde ich wiederkommen. Jesus wird als Richter über alle Menschen kommen. Da wird ein neuer Himmel kommen, eine neue Erde wird kommen, sagt die Bibel uns. Da wird eine Zeit kommen, wo der Herrschaft Christi, worüber wir gerade gesprochen haben, die jetzt schon angefangen hat, weitergehen wird, sich völlig manifestieren wird. Sein Reich kommt und sein Reich ist schon da. Und diese Herrschaft, ich würde sagen, dieses Himmel auf Erden, wird irgendwann so eins werden, dass wir nicht mehr Himmel auf Erden, so wie wir das jetzt, wo wir danach verlangen, aber wo es Tatsache ist. Seine Herrschaft wird da sein und seine Herrschaft wird nie zu Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesprochen über verschiedene Religionen. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Frage. Wir haben diese Serie genannt Wege nach Rom. Und die Gedanke da ist sicherlich in der Esoterik, es gibt viele verschiedene Wege und all diese Wege führen doch zu das eine Gleiche und das Wesentliche ist, es führt zu Gott. Denn im Grunde genommen sind doch alle Religionen gleich. Bis auf einige kleine Unterschiede. Und meine These ist, nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass alle Religionen wesentlich unterschiedlich sind, bis auf einige Gemeinsamkeiten. Aber jetzt kommt die große Frage. Ist das Christentum eine Religion? Und ich sage Jein. Warum sage ich Jein? Weil es für viele Menschen eine Religion ist. Aber für die, für denen es eine Religion ist, die haben die Quintessenz verpasst. Oder? Die haben da, worum es eigentlich geht, verpasst. Es geht um eine Beziehung. Es ging immer um eine Beziehung. Im Garten Eden ging es um eine Beziehung. Noch heute geht es um eine Beziehung. Es ging darum, dass die Beziehung kaputt gegangen ist. Und Gott möchte heute noch immer die Beziehung wieder gut machen. Deswegen ist Christus gestorben. Deswegen haben wir Karfreitag oder Ostern oder welche andere Feste es gibt, die diese Sache darstellen, gefeiert. Deswegen, darum geht es. Es geht um Jesus Christus, der Gottes Sohn ist und eine Beziehung zu dir haben möchte. Und dann geht es nicht mehr um Tradition. Dann geht es nicht mehr um Religion. Dann geht es um Beziehung. Religion sehe ich als der menschliche Versuch, Gott zu finden. Und es gibt viele verschiedene Versuche von Menschen, die wirklich am Suchen sind und versuchen, Gott zu finden. Aber Christsein ist Gott, der uns aufsucht. Gott, der zu uns kommt. Gott, der sagt, ich komme zu dir, ich rette dich und ich ebne den Weg durch Jesus Christus. Gibt es viele Wege nach Rom? Die Bibel sagt, nein. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das können wir noch so auslegen, wie wir wollen. Aber dann geht es noch weiter. Es steht, niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zum Vater. Denn nur durch Jesus. Ist das intolerant? Ja, es ist intolerant. Es ist sehr intolerant. Aber hat das mit uns zu tun? Nein, das hat mit Jesus zu tun. Das hat mit derjenige, der das gesagt hat, zu tun. Und wir müssen uns entscheiden, entweder wir glauben das, was er sagt, oder wir glauben es nicht. Aber wir müssen nicht irgendwie versuchen, irgendein Wischiwaschi-Mix-Sache daraus zu machen, als ob, ja, wenn du nur, und dann kommen viele Fragen, viele berechtigte Fragen. Menschen fragen, und was ist mit den Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben? Und wie steht's mit Menschen, die wirklich von ganzem Herzen in eine andere Religion nachfolgen? Und ich kann nicht sagen, dass ich auf all diese Fragen eine direkte Antwort habe. Aber das verändert die Tatsache nicht, dass er der Weg ist, dass er die Wahrheit ist und dass wir nur durch Jesus zu Gott kommen. Was soll unsere Haltung sein, andere Religionen und Andersgläubigen gegenüber? Ich habe es dreimal, habe ich das immer wieder betont. Wir sollen Respekt haben, wir sollen Menschen mit Respekt begegnen. Aber die andere Seite ist, wir sollen Klarheit haben. Unsere Botschaft ist nicht eine Botschaft, die wir so oder so oder so machen können. Es ist klar, wer der Christus ist. Und wenn du heute hier bist und du hast dich noch nicht wirklich für Jesus entschieden, vielleicht bist du christlich aufgewachsen, aber du hast noch nicht wirklich gesagt, Jesus, du bist mein Herr. Jesus, du hast meine Sünde genommen. Ich nehme dich auf als meinen Erretter. Ist heute eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun und in echte Beziehung zu Gott zu kommen. Die Herrenhuter, und damit möchte ich enden, die Herrenhuter haben einen Slogan, ein Thema. Sie sagen, dass das Lamm Gottes den Preis seines Leidens empfängt. Und damit ist gemeint, dass alle Menschen Jesus Christus kennenlernen sollen. Weißt du, es bricht mein Herz, wenn ich sehe, wie viele Menschen Ostern feiern in Deutschland und irgendein Ritual nachhaschen, das überhaupt nichts mit der Wirklichkeit und der Beziehung, die wir in Christus haben, tun. Zeitverschwendung. Aber wenn wir wirklich wissen, was die Wahrheit ist, sollen wir dann nicht jede Gelegenheit nutzen und Menschen gerade in dieser Zeit erzählen von das, was wirklich passiert ist. Worum es wirklich geht. Jesus Christus ist gestorben nach der Schriften. Jesus Christus ist beerdigt worden nach der Schriften. Jesus Christus ist aber vom Toten auferstanden nach der Schriften. Und er lebt heute noch. Und du kannst eine Beziehung zu ihm haben heute. Dein Leben kann sich verändern heute. Lass uns zusammen aufstehen. Weil wenn nicht, dann predige ich noch eine Stunde weiter. Ja, es begeistert mich. Jesus begeistert mich. Halleluja. Herr Jesus, wir danken dir für die Tatsache, dass wir denken können an das, was du getan hast. Du bist. Du lebst. Und Herr, wir geben dir die Ehre dafür. Wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch mit dem Ostergruß enden. Wir haben auch damit angefangen. Und das ist, ich sage, der Herr ist auferstanden. Und ihr sagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden! Gottes Segen und eine wunderschöne Feier heute.